ARD Sounds.
Wir machen die USAPLD als Spanierchen, ja? Ihr würdet sie mir sowieso nicht abkaufen. Stimmt das? Doch wohl. Wir wünschen euch einen schönen Abend und lasst es krachen, Leute!
Jemand, der sich besonders wohl auf der Loreley fühlt, ist Peter Maffay.
Also, die Loreley ist für jeden Musiker ein Genuss. Ich würde sagen, ein Must. Dorthin muss man irgendwann mal pilgern und dort spielen. Es lohnt sich für diejenigen, die Musik machen und für diejenigen, die Musik zuhören.
Bist du? Aus der Kölner Südstadt, B.A.P.
Für mich Rockpalast, auf jeden Fall. Eurovision Rockpalast, 28. August 82, war auch ein magisches Datum. Das Datum werde ich nie vergessen. Ich bin überhaupt kein Zahlenmensch, aber das werde ich nicht vergessen. Das war auch so der Punkt, wo ich auf jeden Fall, wahrscheinlich alle auch gemerkt haben, hoppla, mit uns passiert hier was, was wir nicht voraussehen konnten.
Das ist Wolfgang Niedecken von der Band BAP, wenn ihr ihn nicht eh schon an seinem kölschen Tonfall erkannt habt.
Verdammt lang her, hatte ich Spaß an der Sense. Verdammt lang her, hatte ich an jetzt geglaubt.
Der Rockpalast ist eine legendäre Musiksendung, die seit den 70ern als erstes deutsches Fernsehformat live Konzerte internationaler Rockbands überträgt. Seit den 80ern auch von der Loreley.
Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich da gestanden habe und das eigentlich alles gar nicht fassen konnte. Also diese Story, wie wir da hingekommen sind, ist ja auch irre.
Und genau um diese Story wird es gehen. Und wie der Rockfels seinen absoluten Höhepunkt in den 80er Jahren feiert. Diese Folge steht ganz im Zeichen des Deutschrock mit Peter Maffay. Und natürlich auch des Kölschrock mit Wolfgang Niedecken, dem Frontmann von BAP. Zeitmaschine an.
Open Air. Rock unter freiem Himmel. 50 Jahre Loreley.
Folge 3. Deutschrock und Heimatgefühle. BAP gehören zu den prägenden deutschsprachigen Rockbands der 80er und etablieren mit ihrem kölschen Dialekt einen ganz eigenen Sound. Frontmann Wolfgang Niedecken verbindet persönliche Geschichten mit politischen Themen und trifft damit den Nerv einer ganzen Generation.
Hör, Schwester, was die Kristallnachbarn. Ich habe Angst, dass wir das anders verstehen. Wir haben Angst vor Quatsch.
Gerade live stehen BAP für ehrlichen, direkten Rock und eine starke Verbindung zum Publikum. Die Story, wie BAP zu ihrem ersten großen Gig auf der Loreley kommt, beginnt mit einem Anruf des Rockpalast-Organisators.
Peter Röschel, also der rief bei uns im Studio an und fragte, ob wir Lust hätten, auf der Loreley Rockpalast zu spielen. Wir waren so viel getourt, dass wir dachten, okay, wenn das Album jetzt im Kasten ist, dann fahren wir alle mal schön in Ferien und erholen uns. Und haben wir gesagt, Peter, wir können nicht, wir müssen irgendwie mal was anderes machen. Haben wir aufgelegt, Peter hat das auch verstanden, haben wir aufgelegt, dann haben wir uns alle angeguckt. Und wir haben soeben Rockpalast Loreley abgewählt. Ob wir das nochmal bereuen würden? Dann haben wir nochmal zurückgerufen, haben wir gesagt, Peter, wir machen das.
Seid ihr gut drauf. Aber ich muss ganz klein bisschen ab und zu zumindest auf Hochdeutsch zwei, drei Sachen ansagen, weil das ist mittlerweile doch ein bisschen, es ist mittlerweile doch ein wenig viel, wer alles jetzt hier zuguckt, über die Fernsehen und so. Zumindest auf Hochdeutsch, jeder Stück handelt von dem Stadtteil, wo wir herkommen. Da wird unheimlich viel saniert. Stück ist Deutschland, verzeih nichts.
BAP war damals noch eine kleine Band mit starkem Kölner Lokalkolorit. Von langfristiger Karriereplanung und großer Organisation war Anfang der 80er noch nicht die Rede. Da wird eben noch mal kurz überlegt und dann doch zugesagt.
Das war ja alles noch mehr oder weniger von der Hand in den Mund und irgendwie gucken, dass man das irgendwie hinkriegt und so. Ich bin dann tatsächlich mit meiner Freundin damals nach Lesbos gefahren mit dem Auto und für diesen Rockballers-Gig dann zurückgeflogen.
Und vom Flieger noch mal ins Studio. kurz die neuen Stücke proben, denn am nächsten Tag ist ja der Auftritt.
Und das haben wir dann auch gemacht, allerdings nicht mit Anlage, sondern mit akustischen Gitarren, damit wir die Akkorde noch drauf hatten. Und da sind wir einen Tritten gegangen. Da sind wir ins Klotwisch-Eck gegangen und am nächsten Tag auf die Lorelei gefahren, an dem Soundcheck-Tag. Und da haben wir dann ein bisschen mehr noch durchgespielt. Und dann kam, am 28. kam dann der Gig.
Wir danken bei dir, sehr sicher. Am Fenster und Höhe, was ich abspielt für der Tür.
Das war sowas von überwältigend. Mir ist wirklich die Spucke weggeblieben am Anfang. Das war Wahnsinn.
Vor allem, weil die Band noch gar nicht so wirklich an den Erfolg gewöhnt war.
Das ist, wenn du da unten in einem kleinen Kessel stehst und blickst da hoch und die Leute jubeln alle und freuen sich und singen mit. Und dann kamen ein paar Transparente sogar irgendwie. Wir haben das ja gar nicht gewusst, wie groß wir zu der Zeit schon waren. Es ging ja alles so schnell.
Unglaublich schnell. Denn man würde ja denken, Kölschrock funktioniert eigentlich nur in Köln.
Dankeschön, Schmalbunker, Bassgitarre!
Als ich zum ersten Mal angerufen wurde, ob wir mal in Wuppertal spielen würden, habe ich gesagt, Wuppertal, die verstehen es doch gar nicht. Das ist nur wirklich sehr nah an Köln. Und das ging innerhalb von der kürzesten Zeit, innerhalb von 2 Jahren, hatten wir auf einmal einen Radius, das ging bis nach Bern in die Schweiz. Und das wurde einem dann auf einmal alles irgendwie echt. Und das wird jetzt ausgestrahlt europaweit. Europa ging für mich damals von Portugal bis Istanbul und bis Sizilien. Und also, das war schon irre. Das hat man natürlich in dem Moment alles nicht gedacht, aber man hat es empfunden.
Für Wolfgang Niedecken war der schnelle Erfolg aber auch eine echte Herausforderung.
Nein, also ich glaube, wenn ich das so rekapituliere, die Zeit, wo wir gespielt haben, verging natürlich wie im Flug. Es gibt einen Song von Kings, Too Much On My Mind. Das war Too Much.
There's too much on my mind. There's too much on my mind. And I can't sleep at night thinking about it.
Wir sind da durch und ich glaube, ich habe mir das mittlerweile auch etliche Male im Fernsehen angeguckt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich selber erlebt habe und was ich gesehen habe. Das geht alles durcheinander.
Aber an einen Moment kann er sich noch ziemlich genau erinnern.
Wo unser Konzert vorbei war, danach kamen ja noch ein paar andere. Und wir standen dann unten an der Mauer, im Hintergrund floss der Rhein. Da gibt es auch Fotos von. Wolfgang Böker, der Schlagzeuger, hatte natürlich die Zeit über, wo wir nicht mehr im Studio waren, nicht mehr geprobt. Schmal auch nicht. Die hatten beide die Hände verbunden. Die haben sich die Hände blutig gespielt. Und wir stehen da, sind fertig und überglücklich. Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Irre.
Eine unfassbar schöne Geschichte. Und das nur ein Jahr, nachdem Niedecken noch selbst Gast auf der Lorelei war.
Bring the slow things down here just a little bit. This is Regina McCreary, usually sings with me every night. She's gonna sing a song called Keep on Falling in Love until I get it right.
Auf der Bühne niemand Geringeres als Bob Dylan.
Das war das erste Mal, als ich auf der Lorelei war. Das war 1981. Bob Dylan hatte gerade seine religiöse Phase, wo er hauptsächlich eine Art Gospel-Songs gemacht hat mit einem wunderbaren dreiköpfigen Gospel-Damenchor mit sehr guten Musikern. Aber das Repertoire, was er da spielte, war jetzt nicht unbedingt meins. Aber ich bin ja tolerant und sage, wenn der Meister meint, er muss das machen, dann macht er das. Und das war ein tolles Konzert, war kein schönes Wetter.
Und trotzdem für Niedecken ein Ereignis, das er nicht mehr vergisst.
Über die Anreise allein zu wissen, ich fahre jetzt über die A61 und setze dann über mit der Fähre und ich fahre dann da hoch und sehe den Typ, der mich dazu gebracht hat, Songs zu schreiben. Das war schon wie so eine Pilgerreise auch. Das war eine wunderschöne Atmosphäre, wunderbar. Und daran habe ich natürlich auch gedacht, als wir dann 82 selbst da gespielt haben. Da denkst du natürlich auch, hier hat übrigens der Meister gestanden.
Und als Sie dann im nächsten Jahr dastehen, hat der Veranstalter vom Rockpalast eine kleine Überraschung für Wolfgang Niedecken. Er stellt Ihnen den irischen Gitarristen Rory Gallagher vor, der auch auf der Lorelei spielt.
Er meinte dann, willst du ihn mal kennenlernen? Das war wie kennenlernen. Ja, gehen wir mal rein zu ihm, in den Container.
Gallagher gilt damals als absolute Gitarrenlegende. Sein Stil ist so originell und cool, dass Cream, die Stones und die Purple ihn haben wollen. Er aber sein eigenes Ding macht.
Also ich muss also so sagen, ich habe also Bab erlebt. Ne? Bab ist also eine Gruppe, die mit 6 Leuten Erhalt zum Wackeln bringt. Ne? Aber hier auf der Lorelei habe ich also erlebt, dass 4 Leute vom Gallagher ganzer Berg zum Wackeln bringen.
Rory war total so, wie man ihn sich wünscht, wie man sich ihn auch wahrscheinlich vorstellt. Nett, einfach total nett, kollegial. Und was wir denn machen würden, ihm das erklärt. Und ich war natürlich ein bisschen aufgeregt, natürlich. Und wir saßen am Tisch und neben dem Tisch lag dann sein aufgeklappter Gitarrenkoffer mit dieser abgeblätterten Stratocaster. Und er sieht, dass ich da hingucke und sagt, willst du drauf spielen? Ich habe das Ding rausgenommen und habe, was zum Teufel spiele ich denn jetzt, wenn Rory Gallagher zukommt auf seiner Gitarre? Mir ist Gott sei Dank der G-Dur-Akkord eingefallen, das war es dann aber auch. Und ich hatte dieses Gefühl und ich weiß, dass der Seitenabstand unheimlich hoch war. Also normalerweise hast du die immer sehr flat. Und der hat einen sehr hohen, wahrscheinlich weil er viel auch Bottleneck spielt. Ich habe das Ding in der Hand gehabt. Und wenn immer ich dieses Ding sehe, auf Fotos oder was, ich habe sie in der Hand gehabt. Der heilige Gral. Wunderbar.
Und nach diesem kurzen ersten Kennenlernen kommt es auf der Lorelei dann noch zu einer Jam-Session, basierend auf Niedeckens G-Dur-Akkord.
Knocking on Heaven's Door, einfach Akkord. Ja, Knocking on Heaven's Door wäre gut. Und dann tatsächlich haben wir dann am Schluss dann noch David Lynn, die war auch noch dabei. Eric Burden war noch dabei. Auch so einer, dem ich ganz viel verdanke. Ja. Und dann haben wir tatsächlich mit Knock on Heaven's Door angefangen. Das entwickelt sich dann nachher zu einer Jam, wo dann auf 12 Bar Blues wurde improvisiert, was das Zeug hält. Ja, das war Bob, Rory Gallagher Band, Eric Burden, David Lindley. Irre. Da denke ich auch, also echt, das habe ich erlebt. Das ist ja ein Film. Wahnsinn, ich habe das erlebt, unglaublich.
Der junge Wolfgang Niedecken spielt live auf dem Rockfels zusammen mit damals schon legendären Musikern ein Lied seines großen Vorbilds von Bob Dylan. Eine unglaubliche Jam-Session, wie sie wahrscheinlich nur an einem solchen Ort zustande kommt. Auf der Lorelei war eben immer Platz für Spontanität und Improvisation. Und wenn dann auch noch das Line-Up solche Künstler versammelt.
Open-Air-Konzerte, da wusste man auch noch nicht so richtig, wie das gehen würde. Ich glaube, die Stones waren die Ersten, die dann mit so weit auf Tour gegangen sind. Das war damals schon ein großer Aufwand, aber wenn man sich das heute anguckt, das war eigentlich minimal. Da waren große PA-Boxen rechts und links von der Bühne. Davor war irgendwie so eine Art Backdrop, was schön bemalt, das war ein japanischer Künstler, das war schön. Und ein Vorhang, der aufging und dann oben hingen ein paar Luftballons, die gingen dann beim letzten Lied in die Luft. Aber ach, das war nichts Gigantomanisches oder was die Stones dann in den späteren Jahren gemacht haben. Das war eigentlich relativ klein.
London. More than a quarter of a million fans of the Rolling Stones gathered in Hyde Park for a free show by the group who make their kind of music.
Das erste richtige Open Air der Stones wurde gleich zur Legende. 5. Juli 1969 kamen hunderttausende Menschen in den Londoner Hyde Park zu einem kostenlosen Konzert. Es war ihr erstes Konzert nach 2 Jahren Pause. Keith Richards meinte später zu ihrem Auftritt: Wir haben bis fast zum Schluss ziemlich schlecht gespielt, weil wir jahrelang nicht mehr aufgetreten waren. Aber es hat niemanden gestört, weil alle uns einfach wieder spielen sehen wollten.
Some 3,500 white butterflies were released. Mick Jagger had read a poem which included the line "He is not dead" in tribute to the young guitarist who had died shortly before in the swimming pool at his home.
Ich glaube, auch die PAs waren noch gar nicht dafür ausgelegt. Also so Delay Tower, was man ja dann später hatte, dass man auch den Schall aufnahm und dann bis in die letzten Reihen, wo dann irgendwo die letzten von den 40.000 gestanden haben, dass dann der Ton auch irgendwie ankam. Das war damals noch nicht. Ich glaube, das war noch immerhin schon besser als in den 60er Jahren. Also ich weiß, als ich die Stones zum ersten Mal gesehen habe, da haben die noch über die Saalanlage gesungen in der Kölner Sporthalle. Da standen hinter denen die Gitarrenboxen und gesungen wurde über die Saalanlage. Muss man sich mal vorstellen. Aber das war uns egal damals. Das war mein 16. Geburtstag. Wir haben die gleiche Luft geatmet wie die Stones. Das hat einfach gereicht.
Ob Stones über Saalanlage oder auf riesigen PA-Towern wäre mir, ehrlich gesagt, auch auf jeden Fall egal gewesen. Bands auf der absoluten Höhe ihres Könnens spielen zu sehen, ist so oder so ein Highlight. Aber wenn Wolfgang Niedecken selbst auf der Bühne steht, dann hat er einen ganz klaren Favoriten.
Ich spiele grundsätzlich sehr gerne Open Airs, auch teilweise diese kleinen Open Airs. Wenn wir auf eine Open Air Tour gehen und spielen dann irgendwie in Süddeutschland, in der Schweiz oder in Österreich, das sind immer wunderschöne Abende. Das ist so, das hat was Abenteuerliches. Sitzt nach dem Auftritt noch irgendwie hinter der Bühne, womöglich sogar noch am Lagerfeuer oder was und lässt den Abend ausklingen. Das ist schon alles sehr, sehr romantisch. Wenn du eine Tour spielst, November, Dezember, da geht's halt aus dem Nightliner in die Halle, auf die Bühne, wieder in den Nightliner und in der nächsten Stadt geht das Ding wieder von vorne los.
Auch die Deutschrock-Legende Peter Maffay hat auf der Lorelei Abenteuer erlebt, die so magisch waren, wie sie nur ein Open Air mit sich bringt.
Ich kann mich erinnern, letztes Jahr war dann plötzlich eine Truppe da mit, ich weiß nicht wie viel, 25, 30 enthusiastische Motorradfahrer. Und einer hat mir sein Motorrad geliehen und damit sind wir dann irgendwie über eine ausführliche Schleife nach oben gefahren auf das Gelände.
Maffay ist bekannt für seine Auftritte in Lederweste über weißen Shirts und vor allem mit dem Motorrad auf die Bühne zu fahren.
Ja, das schlägt man nicht aus. Ja, Henrike, die hat sich hinten drauf geschwungen und wir haben uns zwei Helme ausgeliehen und ab ging die Post. Und das war ein tierisch schöner Auftakt, mit dem ich nicht gerechnet habe.
Die Biker sind dann auch alle aufs Konzert gekommen.
Einfach reingefahren und Bikes abgestellt und da waren wir dann schon gut in Stimmung.
Als wir uns entschlossen hatten, mit Konzerten weiterzumachen und sie dann Love Places zu nennen, da haben wir als erstes an die Lorelei gedacht und an die schöne Zeit, die wir hier verbracht haben.
Peter Maffay macht mittlerweile seit 55 Jahren Musik. Wenn er über die Konzerte spricht, merkt man, wie viel Erfahrung er mittlerweile über das Leben auf der Bühne gesammelt hat.
Ich kann mich erinnern, es war ein ziemlich energetisches Konzert und auch ziemlich rau, aber im positiven Sinne. Wir waren gut drauf und die Leute ebenfalls. Also es ist ja immer so, wenn du merkst, dass die Musik anfängt zu fliegen, dann legt man die Hemmungen ein bisschen ab und dann ist man gelöst und frei und spielt dann auch ein bisschen anders. Das spüren die Leute und dann kommt das wieder zurück und das ist ein schöner Schneeball-Effekt, der da eintritt und dann nimmt man natürlich, dann genießt man das alles ganz anders.
Mittlerweile ist Maffay 74 Jahre alt und hat erstmal keine weitere Tour geplant. Noch vor ein paar Jahren hüpfte er aber zum Schrecken der Veranstalter noch auf den Geräten rum.
Ich kann mich nur erinnern, dass ich pausenlos von vorne sind ja diese Bassbands von uns, die Fülle geben. Und gleichzeitig für mich auch eine schöne Turnübung, weil ich kann da immer draufspringen und da rumhampeln und einen wilden Mann spielen. Ich weiß noch, dass die Techniker immer dann die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, hoffentlich haut es mich da nicht irgendwie auf die Schnauze. Aber es ist nichts passiert. Und das ist ja flach dann, wenn man runterspringt, die paar Meter bis zum Publikum hin. Die ganz heißen Fans, die stehen ja sowieso vorne. Und da spielt sich natürlich, wenn die Euphorie keine Grenzen mehr kennt, dann einiges an.
Peter Maffay ist so konstant über Jahrzehnte hinweg erfolgreich wie kaum ein zweiter Künstler aus Deutschland. Und auf der Loreley war er öfter als jeder andere Musiker. Mittlerweile 9 Mal.
Also, wenn man so oft da war, dann ist das schon so ein bisschen Déjà-vu. Da kommt man irgendwie, in Anführungszeichen will ich übertreiben, nach Hause. Ja, weil die Umgebung, die Bühne, die Atmosphäre dort, die Erinnerungen, die man hat und so weiter, die verdichten sich dann irgendwann und dann fühlt man sich da irgendwie gut aufgehoben und eigentlich auch schon ein bisschen heimisch.
So geht's auch Wolfgang Niedecken. Doch immer wieder auf der Loreley zu spielen, bedeutet für die Künstler, dann andere Orte in der Umgebung auslassen zu müssen. Das nennt sich Gebietsschutz. Der Gebietsschutz bei Tourneen ist eine vertragliche Klausel, die Künstlern untersagt, innerhalb eines bestimmten Zeitraums und Radius rund um ein Festival oder Konzert weitere Auftritte zu absolvieren. Der Gebietsschutz ist dafür da, dass Veranstalter ein exklusiveres Angebot machen können und so für vollere Hallen sorgen.
Es ist also immer auch so ein Grund, warum man nicht Loreley spielt. Der Laie denkt sich ja, ich kann auch Frankfurt spielen, Koblenz spielen, dann Loreley noch oder was. Aber das geht halt nicht. Also musste ich dann schon entscheiden, wo spielst du. Und ich habe mich sehr gefreut, wieder dahin zu kommen, 30 Jahre später.
Ich bin hier heute genau wo, vor 30 Jahren und 3 Tagen. Eine volle Loreley, wir sind alle versammelt. Wir sind alle versammelt im selben Geist und mit demselben Gefühl. In diesen Jahren ist natürlich viel passiert. Es hat sich auch einiges verändert. Nicht alle Veränderungen waren ohne Schmerzen. Aber worum es ging, war, die Substanz zu erhalten. Das, was uns alle immer schon so angesprochen und beschäftigt hat und was wir in vielen Songs von Bab mitsingen können.
Auf die Frage, wo steht die Loreley für Niedecken im Ranking der unzähligen Festivals?
Ganz oben. Ganz oben. Also für mich überhaupt dieses Jahr 82, was da alles passiert ist, das war ja unser Durchbruchsjahr. Und auf der Loreley war dieser Moment, wo ich gemerkt habe, hoppla, es passiert etwas vollkommen Unvorhersehbares mit uns. Das war so der Sack, so ein märchenhafter Moment.
Ich hab mit der Logik nix am Hut. Wieso jemand wollen, dann hat er noch höher an Messer überleichen, ja.
Diesen märchenhaften Moment zu garantieren, ist gar nicht so einfach. Das Leben als Festivalbetreiber ist hart. 12.000 Menschen, die Versorgung, die Technik, die Bands, der Backstage-Bereich. Der ehemalige Loreley-Veranstalter Rainer Zosel weiß noch genau, wie das in den 80ern war.
Naja, es war sicherlich eine schöne Zeit, natürlich auch sehr stressig. Haben immer unter Strom gestanden und so weiter. Ist halt bei so einem Festival oder wenn es ein großes Konzert ist, da wird alles gefordert und sie müssen immer da sein. Also hat Vor- und Nachteile.
Vor allem damals.
Heute ist vieles einfacher, nur ist die Konkurrenz größer. Sie müssen, ich habe ja schon erwähnt, bei uns gab es ja Kommunikation nur Telex. Ich weiß noch, 85, als Fax aufkam, bin ich auch zu Rau- und Mama-Konzert gefahren, habe gesagt, es gibt da was Neues, haben die abgewunken. Keine 4 Wochen später haben sie all das gehabt und heute brauchen wir darüber reden, was alles ist.
Der technologische Fortschritt war damals gar nicht nur auf der Bühne zu spüren, sondern für Zosel vor allem bei der Kommunikation mit den Bookern und den Künstlern.
Wir hatten früher Probleme gehabt, die es heute nicht gibt, mit Vergnügungssteuer. Zum Beispiel Udo Lindenberg sollte ich volle Vergnügungssteuer zahlen, 20%. Udo Jürgens galt dann als wertvoll, 10%. Und die das entschieden haben, haben dann gesagt, nur die Klassik ist frei.
Thank you. Musikdarbietungen wurden oft als Vergnügen eingestuft. In manchen Fällen wurden Konzerte mit elektrisch verstärkten Instrumenten als Lärm statt als Kultur definiert, um die Steuerpflicht zu begründen.
Ihr Publikum heißt Punk, auch wenn sie inzwischen als Exoten mit schriller Musik gehandelt werden.
Wir können ja gar nicht schön spielen. Oder?
Ein bisschen.
Bisher hat es noch nicht geklappt hier.
Doch, wir haben ein paar schöne Lieder haben wir drin.
Die deutschen Punk-Götter aus Düsseldorf besuchen auch immer mal wieder den Rockfels.
Am letzten Wochenende ging auf der Lorelei der Punk ab. 15.000 Menschen kamen, um mit den Toten Hosen eine Grillparty der besonderen Art zu feiern. Und wie gewöhnlich hat sich die Düsseldorfer Band für ihre Anhängerschar so einiges einfallen lassen.
Ja, wir befinden uns hier auf der Lorelei. Wir haben uns halt gedacht, als Abschluss von dem ersten Teil der Tour machen wir ein besonderes Fest. Auf der Freilichtbühne der Lorelei, was ja eine super Location ist. Ich hatte gestern schon einen ziemlich guten Abend. War am Zeltplatz, hab dann auch gezeltet und das war sehr, sehr relaxed und die waren alle gut drauf.
Rainer Zosel und seine Leute haben auf der Lorelei immer alles dafür getan, dass ihre Festivals geliebt werden. Vom Publikum genauso wie von den Bands. Aber vor allem mit den Behörden war das nicht immer ganz einfach. Dieser Kampf war schon 1972 beim British Rock Meeting in Germersheim ein großes Thema. Der Veranstalter Marek Lieberberg griff damals zu einem ganz anderen Mittel.
Ich habe mich selbst unter dem Deckmantel, ein Journalist zu sein, in Stadtratssitzungen in Germersheim eingeschlichen, um dann dort so ein bisschen Devil's Advocate zu spielen, um dort kritische Fragen zu stellen und das Interesse der Medien, der überregionalen Medien daran zu dokumentieren. Und das Ganze gelang mir auch, jedenfalls die Menschen für das Thema zu sensibilisieren, bis einer sagte, Sie sind doch Herr Lieberberg, der Veranstalter. Das war dann kein sehr, sehr glücklicher Moment.
Es gab aber auch nicht nur Erfolgsgeschichten in dieser ersten Open-Air-Zeit in Deutschland.
Die Unterbringung und die sanitären Anlagen sind nicht so, wie man es eigentlich erwarten könnte.
Die Akustik ist sehr schlecht hier.
Ja.
Die Leute, die hier hinten sitzen, die hören nicht viel davon. Das alles schwankt durch den Wind.
Das Beste an dem Ganzen hier ist die Einzäunung. Ne? Das musst du mal sehen. Was anderes ist nicht durchorganisiert an diesem Platz.
Kenneth Heath, Colosseum, Hendrix. Keiner will spielen. Alle wollen morgen kommen.
Hendrix is not on tonight. It's no good telling them. Hendrix is not on tonight. Not under those conditions.
Die Veranstalter des Love and Peace Festivals auf Fehmarn haben nichts weniger als das deutsche Woodstock versprochen. Dafür engagieren sie unter anderem auch Jimi Hendrix. Doch nicht nur die Stimmung im Publikum ist schlecht. Die Veranstalter beschäftigen Hamburger Rocker als Ordner.
Also wenn es hier mit dem Geld nicht klappen soll,
dann wird was los sein.
Denen steht hier nichts mehr.
Als sich die Ahnung der Rocker erfüllt und die Organisatoren des Festivals mit den Einnahmen verschwinden, machen sie aus ihrer Drohung ernst und zünden das Kassenhäuschen an. Die Geschichte von Fehmarn gilt als größter Reinfall in der deutschen Open-Air-Geschichte.
Mm-hmm. I don't give a fuck if you boo, Uncle Zebu and Keith.
Zusätzlich tragisch, das Love and Peace Festival ist Jimi Hendrix' letzter großer Auftritt. 12 Tage später stirbt er an einer Überdosis Alkohol und Schlaftabletten in London. Auch auf der Lorelei brannte schon ein Kassenhäuschen. Wir erinnern uns.
Wir hatten einen kleinen Kassenraum, ganz klein. So eine Holzbude war das, wurde als Polizeihütte benannt. Und als das Feuer ausbrach, gab es einen Knall. Ich wollte rein und weiß ich noch, dass ein Feuerwehrmann war. Großer Kräfte, hat mich festgehalten, sie gehen dann nicht mehr rein, lebensfähig, habe ich mich irgendwie losgerissen.
Das passierte gleich beim ersten Festival. Aber auch damals haben die Organisatoren auf der Lorelei es irgendwie hinbekommen, dass das Konzert nach einer kurzen Unterbrechung weiterlaufen konnte und Publikum und Band am Ende glücklich waren.
Ja, eine der schönsten Venues in Deutschland, finde ich. Und vor allem auch die Veranstalter, ich weiß nicht mehr, aber es war ein Mann, der sehr viel Herzblut in seine Lorelei legte. Das merkte man schon an der Ausstattung des Backstage. Das war ja mal sehr ich sag mal, sehr improvisiert mit den Containern und allem. Aber dann die Aftershow-Party da in dem Garten, da mit dem Blick auf den Rhein, ist, glaube ich, auch kein Wunder, dass ich mich nicht mehr an alles erinnere, mit wem und wann ich da war, weil ich glaube, da ist keiner nüchtern weggekommen von diesen Aftershow-Partys.
Gitarrist Karl Carlton, der eigentlich aus Ostfriesland stammt, ist ein international renommierter Rockgitarrist und Songwriter. Er hat mit Größen wie Joe Cocker, Robert Palmer und Eric Burdon zusammen auf der Bühne gestanden und mit deutschen Stars wie Udo Lindenberg, Peter Maffay und mit Marius Müller-Westernhagen. Mit ihnen war er auch oft auf der Loreley.
Ich habe die Loreley auch immer benutzt, als wir mit Marius da gespielt haben, mit Maffay da gespielt haben, um Freunde und Verwandte einzuladen, den Pässe zu geben, so viel es eben ging, um diese Aftershow-Party, um allen zu zeigen, wie schön diese Venue war.
Karl Carlton verrät uns noch ein besonderes Geheimnis, warum die Stimmung auf der Loreley vielleicht so besonders ist.
Und eben besagter Promoter, der da so viel Herzblut reinlegte, braute seinen eigenen Whisky. Und der hatte einen Whisky dabei, ich glaube, der war über 70%. Schmeckte aber wie der normale Whisky. Also du kannst dir vorstellen, dass wie auch unser Bus hinterher aussah. Weil man kommt den Bus mit dem Bus ja nicht auf gerader Linie, auf einer Autobahn oder einer geraden Bundesstraße dahin, sondern das schlängelt sich ja auf engstem Wege da über Kilometer, wenn man von Frankfurt kommt zum Beispiel dahin. Und dementsprechend sah es im Bus dann aus wie nach einer Schiffsreise, nach einem Sturm. Ich will nicht weiter ins Detail gehen, aber du kannst dir vorstellen, was da los war im Bus. John Dewar, gieß dich noch mal.
Für Karl Carlton war diese Zeit auf der Loreley wie für Bab die Zeit des Durchbruchs.
Ja, für mich war es ganz toll. Ich lebte damals ja noch in Holland. Ich spielte ja noch oder hatte gerade Vitesse, Hermann Brod und meine Holland-Karriere so beinahe beendet, lebte aber noch in Holland und war in Deutschland eigentlich wieder über Bertram Engel, Steffi Stephan und Tony Carey gekommen, auf dessen Soloalben ich damals gespielt hatte in Frankfurt. Und Tony wurde dann auch zügig Maffay-Produzent. Und so bin ich in diesen ganzen Clan mit Udo und Maffay gekommen damals und so weiter. Das war für mich wirklich wie ein Ritterschlag, um dann mit als Hauptgitarrist da am Start zu sein.
Keiner will sterben, das ist doch klar. Wozu sind denn dann Kriege da?
1986 spielten sie dann alle bei Rock gegen Atom auf der Loreley. Das Open-Air-Konzert war eine Benefizveranstaltung, organisiert als Reaktion auf die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. Neben Peter Maffay und Udo Lindenberg waren auch noch viele andere Stars der deutschen Musikszene dabei.
Plus deine politischen Helden, also Willy Brandt, come on.
Der deutsche Altkanzler Willy Brandt, der wie kaum ein anderer für Aufbruch und Veränderung in der Politik Deutschlands steht, auf der Bühne zwischen all den Künstlern.
So, neben mir sitzt tatsächlich Willy Brandt. Herr Brandt, erstmal meine Hochachtung, dass Sie hier sind. Ich finde das ganz toll. Ist es eigentlich das erste Mal, dass Sie solche Art von Musik hören, live?
Nein, das ist es nicht, aber es passiert nicht oft. Zu Hause höre ich schon mal eine Platte, aber ich gebe ganz offen zu, für jemanden, der in meinem Alter ist, geht das nicht so leicht ein wie bei den Jungen heutzutage. Aber es ist ganz wichtig, dass man als Älterer von diesem wichtigen Stück heutiger Wirklichkeit was mitkriegt.
Das war wie, wenn Keith Richard mein Guitar-Hero war, dann war das damals mein Polit-Hero. Und mit all diesen Leuten da in dieser Umgebung auf der Bühne zu stehen, das war schon sehr beseelt.
Ähnlich wie in Wackersdorf kamen auch hier zum Schluss alle nochmal auf die Bühne, um zusammen eine Art Rock'n'Roll All-Star-Band zu singen.
Und jetzt werden Sie gleich sehen, da ist Inga Rumpf, Heinz Rudolf Kunze, Peter Maffay, Udo Lindenberg, Tony Carey, Klaus Lage und viele andere.
In den 80ern passiert im Deutschrock etwas Entscheidendes. Er wird erwachsen. Was vorher oft noch nach Übersetzung klang oder sich stark an internationalen Vorbildern orientiert hat, bekommt plötzlich eine eigene Stimme, eigene Themen, eine eigene Haltung. Es geht nicht mehr nur um Rebellion, sondern auch um Identität, Alltag, Politik und darum, auf Deutsch genauso selbstverständlich Rockmusik zu machen wie auf Englisch.
Kapitäne und Offiziere und Millionen blinde Passagiere.
Einer der Pioniere der ersten Stunde wird jetzt endgültig zur Leitfigur, Udo Lindenberg. Mit seinem unverwechselbaren Stil aus Rock, Chanson und Sprechgesang macht er Deutschrock hitfähig und zeigt gleichzeitig, dass Haltung und Unterhaltung zusammengehen können. Lindenberg ist unbequem, politisch und gleichzeitig massentauglich. Er bringt große politische Themen wie die deutsche Teilung und eine Antikriegshaltung in den Mainstream. Er holt den Protestsong aus seiner Nische und wird so zu einem Sprachrohr für gesellschaftliche Verantwortung und Teilhabe. Ohne ihn wäre der Deutschrock der 80er wahrscheinlich nicht so selbstbewusst geworden, nie so eigenständig und vor allem nie so nah an den Menschen.
Ist das der Sonne, so eine Panko? Ist das der Sonne, so eine Panko? Entschuldigung, der Sonne, so eine Panko?
Haben Sie eigentlich irgendeine Reaktion von drüben gehört, von offizieller oder halboffizieller Seite auf den Song und auf den offenen Brief an Erich Honecker?
Nein, bisher wartet die Nachtigall vergeblich auf die Reaktion von Erich Honecker. Bisher ist nichts gelaufen, aber wollen wir gucken. Wenn ich sein Promotion-Berater wäre, würde ich ihm dringend empfehlen, sofort zu antworten. Denn ich glaube, dass sein Fanclub dadurch nur größer werden könnte. Ne? Ich meine, warum immer so verkniffen? Ich bin nicht der Jubelsänger des Goldenen Westens und nicht der Niedermacher der DDR. Also könnt ihr mich da ruhig mal rüberlassen mit diesem harmlosen Liedchen. Ist doch alles ganz charmant, was wir machen.
Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzunderpacko? Ich muss mal eben dahin, mal eben nach Ost-Berlin.
In den 80er Jahren professionalisiert sich das Konzertbusiness. Aber noch ist genügend Raum für Kreativität, Inhalte, einen eigenen Sound und sogar für Dialekt.
Jeder kennt die Phase, in der man sich fragt, wo der Sinn wohl Sinn macht, wenn man manchmal sein.
Aber es muss immer weitergehen und größer werden. Rock am Ring, Wacken, die Fusion und das Melt. Aber Veranstaltungen für über 10.000 Leute, die ganz nah, ganz unprätentiös sind. Pur und echt. Wo sind die geblieben?
Ja, das ist eine Entwicklung, wie auch normalerweise in unserem kapitalistischen System. Also man kann sich nicht darüber beschweren, dass die kleinen Möbelläden alle kaputt gehen, wenn man seinen Kram bei Ikea kauft. Das ist halt so. Die Großen nehmen den Kleinen alles weg und das kleine, feine hat dann nur noch Nischenfunktion. Und dann dadurch, dass dann bestimmte Acts willst du sehen, die kosten aber dann ein Vermögen, die kosten wirklich ein Vermögen, dann hast du das Budget nicht mehr, zu den kleineren Konzerten zu gehen.
Hier kommt Iceland.
Karl Carlton meint, dass es auch mit dem Sicherheitsverständnis der Zeit zu tun hat.
Ja, es war fantastisch. Irgendwie war es auch eine andere Zeit mit weniger Security. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, je mehr Security, je mehr Aggression findet auch statt. Man sieht ja, das ging damals auch ohne. Heute wird kein Mensch das mehr machen. Aus Angst vor eigenem Leben, Politiker oder Popstar. Aber wie man sieht, ging es ja genau wie in Woodstock oder in der ganzen damaligen Zeit. Und diese Enge hat es eigentlich nur noch besser gemacht, ne? Um wirklich den direkten Kontakt zu spüren, quasi wie im Club. Das ist dann ja auch mal relativ, ob hinter der 10. Reihe noch 10.000 Leute stehen oder ob du Kontakt hast mit den ersten paar hundert direkt vor dir. Da entsteht ja dann die die Vibes und die Harmonie, die man dann reflektiert. Ne? Was vom Publikum kommt und was von uns kommt. Und das ist eine wunderbare Sache.
Das ist es wirklich. Im Konzert in der Menge zu stehen, bietet einem etwas, das im Alltag oft fehlt. Ein intensives Gemeinschaftsgefühl. Dieses Wir erleben gerade alle das gleiche Gefühl, das es im Digitalen nicht gibt. Dazu kommt die Sehnsucht nach dem Ausnahmezustand, in den einen die Musik tragen kann. Unser Alltag ist heute so durchgetaktet. Alles ist organisiert und ständig sind wir von digitaler Ablenkung umgeben. Auf einem großen Konzert kann man das durchbrechen. Dort ist es laut, voll, manchmal chaotisch, aber genau darin liegt die Energie. Man taucht ein, ist nicht mehr nur Zuschauer, sondern Beteiligter, Mitspieler bei diesem Ereignis. Aber heute sind die Konzerte und Festivals nicht mehr einfach nur musikalische Events. Sie sind auch visuell und technisch ziemlich aufgemotzt. Licht, Sound, Bühne, das ist oft ein Gesamtkunstwerk. Aber geht dadurch nicht auch dieses direkte, echte Gefühl verloren, weswegen man eigentlich zu einem Konzert geht? Gemeinsam einfach Musik zu hören, zu feiern? Und je größer und aufwendiger die Festivals werden, desto teurer werden sie auch.
Es ist Wahnsinn, weil die Leute alle die Kohle verbrannten bei Springsteen für 200 Euro und noch 50 Euro für einen Parkplatz. Und wenn dann eine Familie hingeht, dann sind sie so viel los wie ihr jährlicher Urlaub. Und dann bleibt kein Geld mehr für ein Jazzfestival, für ein gutes kleines Rockfestival. Und das ist das Dilemma. Die Preise sind wahnsinnig. Und wirklich dieser unschuldige Spirit aus den frühen 70ern, als die Festivals noch wirklich Festivals und Happenings waren, das ist ja komplett weg. Es gibt bestimmt noch ein paar hier und da auf dem Lande. Aber diese riesigen Festivals, I don't know.
Karl Carlton beobachtet, dass sich dieses sterile Gefühl der Fans auch auf die Bands überträgt.
Wenig Kontakt der Gruppen, der Bands untereinander. Gibt immer die Ausnahmen, aber es ist alles sehr... Ja, sehr statisch und sehr, sehr geschäftsorientiert. Leider.
Er sieht deswegen nur einen Ausweg.
Also von mir aus hier der Aufruf, Leute, geht wieder zu den kleineren Sachen und geht in die Clubs.
Wenn ihr das mitsingen wollt, immer schön dran denken, im Kölnchen gibt's kein Je.
Wolfgang Niedecken hat damit einen ziemlich ähnlichen Umgang gefunden, der BAP und ihren Fans auf jeden Fall besser tut als nichts tun.
Das ist schon eine Art von Dilemma. Und das Schöne ist, dass wir mit BAP über all die Jahre dieses Publikum auch gepflegt haben. Wir machen diese kleinen Konzerte dennoch. Also ich bin ja jetzt auch mit einem Soloprogramm unterwegs und spiele in Stadttheatern, einfach weil ich gerne für die Leute spiele. Wenn ich nur einmal alle zwei Jahre große Stadien spielen könnte, 10 Konzerte und dann wäre eine Tour zu Ende, da würde ich ja wahnsinnig. Ich will das spielen. Ich will ja nicht zu Hause blöde rumsitzen und überdenken, wie schön das wäre, wenn man wieder spielen kann. Aber das ist halt, ja, das ist halt unser System, was sich aber in alle Bereiche ausdehnt. Das ist überall so. Das ist auch eine Form der Globalisierung, natürlich.
Der Gedanke, dass es nicht um Perfektion geht, sondern einfach um gute Musik, auch in kleinen Konzerten, hallt in mir nach. Ich habe das Gefühl, dass es heute so anders ist, weil wir auch einfach anders Druck und andere Sorgen haben, auch als MusikerInnen. BAP stand am Anfang ihrer Karriere und hat diesen riesen Gig auf der Loreley bekommen. Und trotzdem sind die abends zusammen saufen gegangen und in den Urlaub geflogen. Sowas würde sich doch heute kaum eine junge Band trauen, wenn es wirklich um was geht. Die Angst, die eine Chance auf Erfolg zu vermasseln, wäre viel zu groß. Das Image von jungen Popstars hat sich geändert. Von hedonistisch zu clean. Dadurch sind manche noch erfolgreicher und die Konzerte größer. Aber um welchen Preis? Und was kam nach Deutschrock? Genau, Deutschrap. In der nächsten Folge hören wir von Thomas D., wie er zur Lorelei fand.
Wow, ich dachte immer, das Lied der Lorelei wäre Lorelei, lei, lei, tausend Schiffe ziehen vorbei und so weiter. Aber das war wahrscheinlich die deutsche ABBA-Version. Ein Schlager nur über die Lorelei. Ah, irgendwas war mit Liebe und Schmerz. Das hängt ja alles zusammen.
Es gibt weiße Funk-Musik aus Los Angeles. German Television proudly presents from Los Angeles the Red Hot Chili Peppers.
Und der WDR-Rockpalast wird ebenfalls eine große Rolle spielen. Seine Open-Air-Festivals auf der Lorelei sind ein Höhepunkt in der Geschichte des Rockfelds.
Was ist los?
Es geht also um die Hochphase der 1980er Jahre und den Übergang in die 90er auf der Lorelei. Wir hören, wie U2 hier ein legendäres Konzert gibt, was zwei Tiger auf dem Rockfelsen zu suchen haben und wie die Red Hot Chili Peppers, die damals noch wirklich niemand außerhalb von Los Angeles kennt, mit einem kleinen Skandal auf der Lorelei, der live im Fernsehen übertragen wird, auf einen Schlag in Deutschland berühmt werden.
Ja, die Chili Peppers haben alle überrascht, weil sie nämlich als Bühnenoutfit eine Socke angehabt haben. Und zwar nur eine Socke, mehr nicht.
Hier, Leute, ich bin's wieder. Danke, danke. Es geht gleich weiter. Kurze Durchsage. Ihr zerlumpten Altrocker seid zwar Dreck gewöhnt, aber könnt hier schön Perlwein süffeln und den Ausblick genießen. Ich hab hier aber was für euch auf ARD Sounds, wenn ihr wissen wollt, was es heißt, richtig im Dreck zu stecken und ins Zelt zu kotzen. Wem gehört Wacken? Ab jetzt online. Hört da mal rein. Oh, ich höre, es geht weiter. Macht Lärm für Folge 4.